Die Selbsthilfe müsste eigentlich ein Ort sein, wo man Demokratie lernt.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Ja, was war das für ein Jahr in Potsdam? Das Selbsthilfezentrum Seget stand schon vor dem Aus im Sommer. Zum Glück konnte man das noch abwenden. Und unser Podcast hier, den ihr gerade hört, Help FM, ja, der wurde in diesem Jahr sogar 10 Jahre. Hat also seinen 10. Geburtstag. Das haben wir noch gar nicht so richtig gewürdigt, aber das wollen wir heute tun. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Oliver Geldener und ich habe einen besonderen Gast bei uns im Studio in Potsdam, Detlef Fronhöfer. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, Herr Fronhöfer, Sie sind, das darf ich sagen, ein Freund des Seget Potsdam. So habe ich Sie kennengelernt, seitdem ich 2011 hier dazugestoßen bin im Vorstand. Und Sie waren damals nämlich zuständig für die Projektförderung der AOK Nordost. Und da haben wir zusammen viele schöne Projekte machen dürfen. Sie hatten auch immer ein Faible, fand ich, ein Händchen für mediale Projekte, weil Sie erkannt haben, dass man damit eben viele Menschen auch außerhalb erreichen kann. Schon damals, 2011, 12 haben wir uns über YouTube und dergleichen unterhalten. Ich meine, das gab es damals ja auch schon seit 10 Jahren. Aber es war für die Selbsthilfe noch relativ neu. Und wir haben dann dieses Projekt hier zusammen auf die Beine gestellt. Help FM, damals noch im Radio, aber schon immer hatten wir auch Sendungen im Internet und jetzt sind wir ein reiner Podcast. Wieso haben Sie denn gleich erkannt, Help FM hat das Potenzial, 10 Jahre alt zu werden?
Das habe ich nicht erkannt. Aber ich habe immer gesucht nach besonderen Projekten. Natürlich wurde vieles andere auch gefördert, ist ja klar. Ne? Was förderfähig war, das hat dann auch Geld bekommen. Aber natürlich hatte ich auch Interesse an besonderen Projekten. Und Help FM war das erste in der Art. Ich glaube, ein zweites gibt es auch nicht. Also es ist auch einmalig. Ne? Also
es gibt jetzt einzelne auch in Berlin, ne, wo Stimmen aus der Selbsthilfe sowas gibt.
Ah, sowas, ja. Da habe ich auch mal ein Interview. Genau, da wurde ich auch mal interviewt.
Aber ich darf sagen, 2013 waren wir, soweit ich weiß, glaube, die ersten bundesweit. Doch, ja.
Ne? Ich glaube, ja. Jedenfalls, meines Wissens war das so. Und ich hatte immer Interesse an neuen Dingen. Und natürlich weiß man nicht, wie es sich entwickelt. Das weiß ja keiner bei neuen Sachen. Also die wirklich neu sind und die noch gar nicht, wo es noch keine Erfahrungswerte gibt. Und von daher bin ich dann immer neugierig. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn es förderfähig ist, wollen wir mal gucken, ne, ob es den formalen Voraussetzungen entspricht. Ja, und das war der Fall. Ne? Sekis als Träger, Antragsteller. Und von daher stand dem ja nichts im Wege. Und in der AOK hatte ich relativ freie Hand und konnte da eigenständig entscheiden. Und dann ging das relativ schnell.
Ja, und, das stimmt. Das war schnell und unkompliziert, das weiß ich noch. Und am 10. Januar 2013 sind wir dann gestartet. Und das, ich glaube, jedes gute, erfolgreiche Projekt muss sich auch entwickeln. Also es war am Anfang, sah es ganz anders aus. Wir waren damals in Babelsberg, können Sie sich erinnern, bei dem damaligen Sender Hitradio. Ja. Die gibt es so auch gar nicht mehr. Und da haben wir auf den roten Knopf gedrückt, zusammen mit dem Oberbürgermeister noch, mit der Gesundheitsministerin Anita Tack und dergleichen mehr. Und dann wurde das zunehmend immer mehr ein Internetformat, weil wir ja auch gesehen haben, letztendlich erreicht man die Menschen online und wir wollen ja auch digitale Wege gehen und vor allem auch Jüngere erreichen. Insofern eine folgerichtige Entwicklung vermutlich.
Ja, ja, richtig, genau. Also ich war damals ja auch bezüglich des Internets, mein Gott, ich war purer Anfänger. Das Wort Podcast kannte ich damals ja gar nicht. Und inzwischen merkt man ja, ne, dass auch ich es ganz normal finde, ins Radio einzuschalten und dann kommt ein Podcast. Und ich denke mir dann, also ich bin jetzt niemand, der sich etwas merkt und dann irgendwann mal denkt, oh, jetzt wollte ich mal diesen Podcast hören. Aber im Radio finde ich das also super. Ne? Also so kompakte Informationen auf den Punkt gebracht mit Fachleuten. Eine super Geschichte zu aktuellen Themen. Ja. Hervorragend. Ne? Und man kann sie dann ja auch, wenn man will, kann man sie ja dann auch dauerhaft abhören. Ne?
Ja, so. Genau. Und vor allem immer dann, wenn man will. Früher musste man wirklich zu der Zeit am Radio sein. Ja, und heute machen sie es dann, wenn es passt, beim Kochen, beim Joggen oder wenn man mal Zeit hat. Ja. Also das ist wirklich super praktisch. Ja, und schön, dass wir da auch dabei sind und dass Sie von Anfang an uns begleitet haben. Jetzt ja nicht mehr, Sie sind im Ruhestand, können wir nachher nochmal einen kleinen Schlenker verwenden, aber Ihre Nachfolger zum Glück, die haben Sie so gut eingearbeitet, dass Sie das Projekt weiter unterstützen. Wunderbar. Wir haben auch gesehen, die Selbsthilfe ist auch damals, also die Menschen in der Selbsthilfe sind sehr positiv auf uns zugegangen. Wir haben die meisten Interviews auch bekommen aus den Gruppen, manche nicht. Das Schöne ist, im Radio, Podcast muss man sein Gesicht nicht zeigen, das wollen manche nicht, wollen anonym bleiben, hier geht das.
Ja.
Und trotzdem gibt es auch ein Mitteilungsbedürfnis und ich glaube auch ein Informations- und Sendungsbedürfnis, nämlich über die eigene Gruppenarbeit, über die Erkrankung zu reden. Und da ist HelpFM auch eine gute Plattform.
Ja, glaube ich. Also das ist, natürlich ist das nachvollziehbar. Nicht? Also gerade dieses Sendungsbewusstsein, das ist ja bei vielen vorhanden. Eben. Und auch dieses Mitteilungsbedürfnis. Und wo geht das dann schon mal außerhalb der eigenen Gruppe? Das ist
und deswegen höchst selten. War das, genau. Es kann ja auch nur einen Erfolg haben, wenn man ein Bedürfnis irgendwo befriedigt. Man kann es sich einfach immer nur erzeugen. Trotz der großen Bedeutsamkeit der Selbsthilfe hatten wir im Sommer hier in Potsdam plötzlich ein Riesenproblem. Da habe ich Sie dann auch angerufen. Sie sind ja schon im Ruhestand, aber ich weiß ja, Sie haben da wirklich Ahnung. Und ich dachte, wir müssen da mal Herrn Fronhöfer als Experten, zumindest im Hintergrund, mit dazu nehmen. Denn plötzlich haben wir keine städtische Förderung mehr bekommen, also die wir immer hatten, im sechsstelligen Bereich, die man auch braucht, um hier die Mieten zu bezahlen. Das sind die Gehälter für die Angestellten und deckt überhaupt nicht alle Kosten. Aber die Grundkosten kriegen wir von der Stadt. Und wir fielen plötzlich runter auf 0 Euro. Können Sie sich sowas erklären?
Ja, also Sie haben mir so einiges mitgeteilt und natürlich hatte ich dann auch so meine Fantasien und als Sie mir gesagt haben, da sitzen jetzt Leute an den entscheidenden Posten, auf den entscheidenden Stellen, die eigentlich nicht wissen, was Selbsthilfe ist und was SEKIS macht, ne, durch Personalwechsel beispielsweise, da ist mir das völlig klar gewesen. Also das kenne ich aus der AOK. Wenn die Vorgesetzten nicht wissen, worum es sich handelt, dann ist ihnen der Stellenwert auch gar nicht klar. Ne? Ihnen ist auch nicht klar, wieso die AOK dann in bestimmte Projekte, Vorhaben Geld investieren soll, wenn sie nicht müssen. Und Selbsthilfeförderung ist keine, also bei den Kassen ja, aber bei der öffentlichen Hand nein, was sehr bedauerlich ist, ist keine Pflichtaufgabe. Wie so viele andere Sachen auch. Ne? Also nehmen wir mal die Suchtberatung, da kann man sich gar nicht vorstellen, dass es keine Suchtberatung gibt, aber es ist keine Pflichtaufgabe. Sie können jederzeit, da kann die Stadt jederzeit sagen, wir haben jetzt, der Haushalt ist reduziert, ne? Und das wird in Zukunft wahrscheinlich auch ein Problem werden.
Ja, es wird nicht besser werden.
Genau, das wird nicht besser werden. Diese Zeiten hatten wir aber schon, wo immer das Damoklesschwert, ne, der Kürzungen über den Einrichtungen, ne, sozialer Beratung und psychosozialer Beratung schwebte. Und diese Zeiten werden wiederkommen anscheinend und oder sind jetzt schon da. Und da geht es darum, dass man Geld umschichtet. Und die Frage ist, hat man genug Geld für die Pflichtaufgaben? Dann kommt, was kommt on top? Ne? So, und gerade was gerade wieder durch die Nachrichten ging, was auf der Bundesebene jetzt verhandelt wird oder beispielsweise auch in der Stadt Berlin. Ne? In Potsdam weiß ich jetzt die aktuelle Diskussion nicht. Aber in Berlin hat man gesagt, ja, man braucht mehr Geld jetzt für die Europameisterschaft. Ne? Ja, so, ja. Und dann muss pauschal gekürzt werden. Wo gekürzt werden soll, weiß man nicht. Ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich haben alle Ressorts jetzt einen Brief vom regierenden Bürgermeister, sie müssen so und so viel einsparen, ne? Oder vom Finanzsenator. Und hier in Potsdam ist das ein ähnliches Verfahren. Ne? Da sagt einfach die Leitung, der zuständige Finanzmitarbeiter, der sagt dann zu den einzelnen Ressorts, ihr müsst Geld einsparen, seht zu, dass er die und die Summe erreicht. Und dann hat auch der zuständige, für SEKIS zum Beispiel zuständige Mensch, ne, bei der Verwaltung, hat dann Druck.
Ne? Ja, das ging über die Sozialplanung. Es waren viele betroffen, auch größere Träger. Bei uns wäre es nur dann wirklich der Exitus gewesen. Also nicht nur einzelne Projekte, sondern wenn wir das nicht bekommen, dann wären wir weg gewesen. Weil was ich auch von Ihnen gelernt habe, ohne kommunale Förderung, wir bekommen ja auch Förderung über die Kassen, werden aber die Kassengelder gar nicht geflossen. Das wusste ich gar nicht. Das heißt, auch das müsste man den Rathäusern nochmal sagen, wie wichtig ihre erstmal grundsätzliche Förderung ja ist. Ne? Weil sonst bricht ja alles weg.
Ja. Also auch das zählt zu der vorhin schon von mir erwähnten Unkenntnis. Ja. Also nicht nur, wo es inhaltlich geht, sondern also auch formal. Ne? Wie sind denn die Gesetzesvorgaben?
Genau.
Ne?
Genau.
So, und das ist Ihnen dann nicht klar. Mhm. Und Sie sagen dann, Sie haben mal gehört, die Kassen fördern ja.
Ja, genau, so haben wir es ja gehört. Dass Sie sagten, Sie holen Sie sich doch das Geld von den Kassen.
Genau. Und da liest dann auch keiner nach. Ne? Dann, weil so steht das ja nicht im Gesetz. Also wenn man das reine Gesetz nimmt, da steht da drin, die Krankenkassen fördern die Selbsthilfe. Ne? So, also die chronisch Kranker. So. Ja. Und das andere, das steht in den Ausführungsbestimmungen. Die sind aber jetzt wieder ganz woanders. Im Internet findet man sie. Aber man muss natürlich wissen, dass es die gibt.
Ja. Da sehen wir, Sie sind der Profi, was das angeht. Ja klar, und diese Expertise hat man nicht, weil wir wissen alle, auch da werden händeringend ja immer wieder Leute gesucht in den Verwaltungen. Und wir haben auch einen ganz großen Personalwechsel erlebt in den letzten Jahren. Also nachdem unsere langjährigen Begleiter aus dem Rathaus in Rente gegangen sind, die das alles kannten, hatten wir permanent Fluktuation.
Ja.
Das ist ja auch leider so ein Kennzeichen der Zeit, dass die Verwaltungen Probleme haben, Leute dauerhaft zu binden. Und insofern, denke ich mal, muss man das so erklären. Wir konnten die Kuh vom Eis kriegen, indem wir uns ein bisschen aufgeregt haben im Internet und bei der Presse, hatten zum Glück auch gute Partner in der lokalen Politik, die gleich erkannt haben, also sowas darf man hier nicht zumachen. Und am Ende konnten wir in Gesprächen mit der Stadt das dann auch hinbiegen, dass wir wieder unsere Förderung bekommen. Aber da sind wir auch froh und dankbar drüber. Trotzdem zeigt das schon, wie bedroht alles sein kann. Und man kann sich auf nichts ausruhen. Zumal hier auch die städtische Ehrenamtsagentur witzigerweise mit dran hängt. Das war, glaube ich, auch gar nicht so bewusst. Wenn Sie jetzt hier die Sozialbeigeordnete fragen würde, Mensch, Herr Vonhofer, wieso soll ich denn Selbsthilfe fördern? Können Sie ihr das in drei Sätzen erklären? Was also ist so wichtig?
Was ich denke ist, das habe ich relativ früh während meiner Berufstätigkeit gelernt. Das wurde mir manchmal auch negativ angekreidet. Ich habe dann gesagt, du musst als Mitarbeiter, egal an welcher Stelle, also du musst gar kein Vorgesetzter sein, du musst als Mitarbeiter, musst du für dich werben. Mhm. Im Unternehmen, also bei der AOK beispielsweise, wo ich angestellt war, ein großes Unternehmen mit damals bis zu 6.000 Mitarbeitern, irgendwann mal, ne, am Anfang waren es ja weniger, aber durch die Zusammenschlüsse mit Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, man muss dich im Unternehmen kennen und nicht nur dein eigener Vorgesetzter, sondern du musst auch in den anderen Abteilungen bekannt sein. Ja. Man muss wissen, den Fronhöfer, ja, der ist gut. Ne? Mhm. Dem kann man vertrauen, der hat Ahnung, ne? Den muss man fragen. Wenn es bei der AOK ging es auch irgendwann mal um betriebsbedingte Kündigungen. Das war mir ja am Anfang gar nicht so klar, aber spätestens dann habe ich gewusst, der Stellenwert eines Mitarbeiters sich auch danach bemisst, ob man ihn kennt und ob man ihm vertraut und ob man weiß, ne, dass er gut ist für das Unternehmen, dass er nützlich ist. Ne? Jetzt spreche ich mal in diesen Begriffen. Darauf aufbauend denke ich mir, man muss wissen, was Sekis tut, was Sekis macht und was Sekis erreicht. Mhm. Und dazu gehört dann auch Arbeit. Ne? Also das heißt, man darf nicht nur Gutes tun oder man selber hat das Bewusstsein, man leistet eine ganze Menge, sondern auch die, die einem das Geld geben, die müssen das wissen. Und ob die das jetzt wissen wollen oder nicht, spielt erstmal überhaupt keine Rolle. Das weiß man oft nicht.
Ja.
Aber sie müssen, wie heißt es so schön, klappern gehört zum Geschäft.
Mhm.
Sie dürfen das nicht vergessen und niemals vergessen. Also, dass Sie überlegen, regelmäßig überlegen, wie kann ich meine Arbeit nach außen hin darstellen, dass die Entscheider es zumindest wissen können. Und sei es, dass Sie die Berichte, die Sie ja sowieso machen müssen.
Die liegen vor, aber die werden offenbar nicht gelesen.
Genau. Und die Frage ist, wie kommuniziere ich?
Ja.
Mit wem kommuniziere ich? Was kommuniziere ich? Also zum Beispiel, wen habe ich in meinem Verteiler? Ne? Mhm. Also die regelmäßig von mir zum Beispiel Einladungen bekommen, ob sie die annehmen oder nicht, spielt keine Rolle. Ne? Aber Sekis muss einfach als Marke dann bekannt sein. Die machen was, die machen regelmäßig was, ach, das machen die. Ne?
Ja,
nö, interessiert mich jetzt nicht. Aber das muss aufploppen. Ne? Mhm. Dass die Ergebnisse, ja, also keiner will viel lesen. Ne? Und da ist die Frage, wie mache ich das? Also lange Berichte, die man schreiben muss. Okay, da kommt man nicht drum rum. Ne? Also beispielsweise die Krankenkassen wollen ja auch dann solche Berichte haben. Ne? Was ist denn im letzten Jahr so bei Sieges passiert?
Ja.
Okay, aber auch da weiß man, oder da weiß man, beziehungsweise weiß man nicht, lesen die überhaupt? Meiner Erfahrung nach ist quer.
Ja,
das wird quer gelesen.
Ja.
Ne? So. Man muss bei der Antragstellung alle möglichen Fragen beantworten. Ne? Also beispielsweise, was will man machen? Mhm. Wie viel Geld soll das kosten? Was soll dabei herauskommen?
Genau.
Wie ist die Nachhaltigkeit? Und wie soll es denn fortgeführt werden nach Projektende? Mhm. Ne? So. Und dann schreibt man demzufolge ja einen Bericht. Man muss das ja. Ne? So. Also das und das ist dabei herausgekommen. Das und das hat geklappt. Das hat nicht geklappt. Mhm. So. Aber ob diese Berichte dann wirklich so gelesen werden,
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Bei den Kassen haben das Glück, mit Ihnen konnten wir jahrelang zusammenarbeiten, auch bei den anderen Kassen, Ihre Kollegen, Sie kennen die ja, gibt es wenig Wechsel.
Ja.
Und wenn, also die würde ich sagen, wissen, was wir grob machen, zumindest kennen sie die eigenen Projekte.
Ja.
Im Rathaus war es so, dass wir durch die Fluktuation keine persönliche Nähe, und dann durch Corona kam auch noch hinzu, dass wir die seit 3-4 Jahren nicht gesehen haben. Früher waren die öfter mal hier bei der Ausstellungseröffnung oder so, also wie Sie schon sagen. Ne? Also das kam alles noch dazu, glaube ich. Merkwürdig. Nach wie vor, aber Sie haben natürlich recht, man muss wärmen in eigener Sache. Was wir aber auch festgestellt haben, es gab auch eine gewisse, erstmal so Unkenntnis teilweise auch der Selbsthilfe gegenüber. Die ist ja sogar die vierte Säule im Gesundheitssystem seit etlichen Jahren, und das klingt alles toll, aber deswegen meine Frage nochmal, also wie würden Sie denn jetzt jemanden, der da ein bisschen fremd hinzukommt, das kurz erklären, weil viele denken sich, ja Gott, können die sich nicht zu Hause treffen?
Ne? Ja.
Warum soll ich das fördern?
Ja, richtig, genau. Also ich glaube, es kommt ganz darauf an, wer da vor einem sitzt. Ne? Wenn ein Arzt vor einem sitzt und man möchte ihm erklären, worum es geht, dann glaube ich, sind die Ansatzpunkte ganz andere, als wenn man jetzt einen kommunalen Vertreter oder eine Krankenkasse vor sich hat. Denn die Frage ist immer, was könnte der für ein Interesse haben? Ne, welches Interesse bedient die Selbsthilfe? Welches Interesse eines Arztes? Und bei Ärzten kann das auch sehr unterschiedlich sein. Wenn ich dann erkläre, dass Selbsthilfe informiert und er sich dadurch auch Zeit spart, gibt es natürlich die Reaktion eines Arztes, der dann sagt, na ja, aber dann kommen die an mit irgendwelchen komischen Informationen aus dem Internet, ne? Und dann erschweren die mir nur meine Beratungsarbeit. Ja, ne?
Der selbstbewusste Patient dann.
Genau. Also, es gibt Ärzte, die das stört. Ne? So, und das ist dann auch oft schwierig, das aufzuweichen. Ich habe auch solche Ärzte getroffen, ne? Die dann von vornherein sagen, hören Sie mir bloß auf mit Selbsthilfe. Ne? Ja, um Gottes Willen.
Aber die wollen auch das alte Modell. Der Arzt ist die Autorität im Kittel.
Genau.
Ja.
Also zum Glück gibt es ja jetzt schon neuere Entwicklungen und moderner denkende Ärzte, ne? Die das als durchaus hilfreich empfinden, wenn der Patient nicht mit allen möglichen komischen Vorstellungen zu ihm kommt. Ne? Und in gewisser Weise nimmt die Selbsthilfe ihm ja die Arbeit ab.
Ja.
Zum Beispiel persönliche Gespräche über die ganzen Beschwernisse zu führen und die ganzen Sorgen und Probleme, die zum Beispiel mit einer Krebserkrankung zusammenhängen. Ne?
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Ärzte sogar das positiv eigentlich sehen. Also, weil die erkannt haben, es ist therapiebegleitend, unterstützend und sogar vorbeugend.
Richtig, genau.
Also die schicken sogar zu uns, und unsere Flyer liegen auch in vielen Arztpraxen in Potsdam, und das wird empfohlen. Ja. Gehen Sie mal dahin, melden Sie sich am Sieg jetzt. Ne?
Genau.
Aber ich, so jetzt eher wäre die Frage an so einen Verwaltungsmitarbeiter, der jetzt sagt, Mensch, ich habe hier nur begrenzte Mittel, Herr Fronhofer, wieso denn jetzt hier? Ne?
Ja, richtig, genau. Und das ist, ich glaube auch, dass es da auf die persönliche Denke ankommt, eines solchen Mitarbeiters. Ich würde versuchen herauszufinden, wo dessen Interessen liegen. Was er nicht weiß, ne? wo seine Defizite liegen. Also wenn er gar nicht weiß, was Selbsthilfe überhaupt ist, dann würde es natürlich darum gehen, ihm zu erklären, was in der Selbsthilfe passiert. Nämlich der gegenseitige Erfahrungsaustausch, die Stütze, ne? Im Grunde das, was die Stadt, was die Kommune gar nicht leisten kann. Ne? Den Bürger fähig zu machen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und gleichzeitig am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Das ist eigentlich Verpflichtung der Kommune, der Stadt, das zu gewährleisten für alle Bürger. Und das nimmt sozusagen die Selbsthilfe der Stadt dann ab als Aufgabe. Ne? Dass der Bürger sich wohlfühlt zum Beispiel in der Stadt, dass er gerne da wohnt, dass er die Dienstleistungen Leistungen der Stadt weiterhin in Anspruch nehmen kann und so weiter. Ne? Gleichwertiges Mitglied ist beispielsweise der ökonomische Faktor, ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen, obwohl er immer so nicht so richtig greifbar ist.
Ja, das war dann auch ein Argument, das für uns sprach, dass sie letztendlich ja sparen. Ne? Also man hat dann hochgerechnet, was es bedeutet, wenn sie dann die Praxen belasten, wenn sie andere Einrichtungen, weil ich meine, die Menschen hätten ja woanders hingehen müssen, ja. Ehrenamt muss vermittelt werden. Und als das war ihnen dann relativ schnell klar. Ja. Aber ich denke auch, also ich merke schon, sind ein Profi, die Leute da abzuholen, wo sie sind und immer zu gucken nach den Argumenten. Ja. Aber letztendlich, das ist auch meine Erfahrung, ich hatte vor 12 Jahren eigentlich auch nicht so den Plan, muss ich ehrlich sagen. Aber Selbsthilfe, kann man sagen, gehört ja auch zur Menschheit, zum Menschsein dazu. Also letztendlich, das gab es wahrscheinlich schon in der Steinzeit irgendwo, ja. Ohne Selbsthilfeförderung nämlich
wahrscheinlich
ein Problem lösen. Und auch, was wir ja immer predigen, ne? Mit Gleichbetroffenen sich auszutauschen, ist so extrem wichtig. Erstens wird man da besser verstanden. Und zweitens kann man sich gegenseitig voranbringen. Und nichts weiter ist ja irgendwo auch das Gruppenerlebnis.
Ja, also ich denke auch, der Faktor, was ja immer wichtiger geworden ist im gesellschaftlichen Zusammenleben, ist das bürgerschaftliche Engagement. Ja. Nicht? Und da, denke ich mir, ist die Selbsthilfe der Prototyp. Also man hilft jetzt nicht, weil man Interesse hat zu helfen. Das ist ja der eine Teil des freiwilligen bürgerschaftlichen Engagements. Der andere Teil ist in der Selbsthilfe, Betroffene helfen anderen Betroffenen.
Ja,
und das darf man als Stadt auch nie unterschätzen, welches Pfund man vergeben würde, wenn man die Kompetenz der Betroffenen nicht einbezieht. Richtig. Und alle schreien danach, der Bürger soll einbezogen werden, der Bürger will einbezogen werden. Ja. Und die Frage ist immer, ja, wie passiert das denn? Ne? Mhm. Wie bezieht man denn die Bürger mit ein? Mhm. Wie nimmt man sie denn ernst? Also die Stadt ist jetzt ist nicht derjenige, der hier alles alleine entscheidet, ne? Also der Mitarbeiter, der da sitzt beispielsweise, oder der Bürgermeister, sondern das ist Dienstleistung und das erwartet der Bürger. Genau. Die Stadt ist Dienstleister für den Bürger. So. Wie kann ich denn die Dienstleistung dann erbringen? Ich muss natürlich sie bedarfsgerecht erbringen. Ich muss wissen, was will denn der Bürger? Ja. Was passt ihm nicht? Was fehlt ihm? Was findet er gut? So, und darum geht es, ne? Also, dass man insofern dann die Betroffenen einbezieht in, wie muss denn die Stadt gestaltet sein, also beispielsweise nehme ich mal Menschen mit Behinderung, die muss natürlich so barrierefrei gestaltet sein, dass die Menschen mit Behinderung sich dann auch Teilhabe haben, ne? Also gesellschaftlich am Leben teilhaben können und sei es die abgesenkten Bürgersteige oder der öffentliche Nahverkehr, was ja schon seit vielen Jahren in Potsdam Thema ist, das weiß ich ja.
Ja,
ne?
Ja, das kennen Sie auch.
Das muss, da es ja ein langer Weg ist, Barrierefreiheit zu erreichen, ne, da sind wir immer noch auf dem Weg und das wird wahrscheinlich immer weitergehen und kein Ende haben, geht es darum, ja, was versteht denn der Betroffene unter Barrierefreiheit? Ja. Ne, so, und was versteht der Bürger unter einer Stadt, die lebenswertes Leben für Menschen mit chronischen Erkrankungen gewährleistet? Ja. Und demzufolge muss der Dialog da sein und der geht nur, wenn ich Kontakt zu Vertretern von Betroffenen habe oder zu den Betroffenen direkt. Ja. Und die muss ich natürlich dann insofern fördern, indem ich ihnen dann diese Mitsprachemöglichkeiten auch gewährleiste. Und bei SEKIS, die bietet dann den Raum, dass man sich treffen kann, dass man andere Betroffene treffen kann, dass sie sich miteinander verständigen, denn auch Betroffene haben nicht alle die gleichen Interessen. Mhm. Ne? Das muss auch abgestimmt sein. Und die Stadt will bestimmt nicht mit jedem Betroffenen, geht ja auch gar nicht.
Nein, deswegen bündeln.
Genau.
So, und das ist ja auch zum Beispiel durch eine Gruppe, indem man Betroffene, Gleichbetroffene zusammenzieht. Und
richtig.
Jetzt haben Sie auch was sehr Interessantes natürlich gesagt. Das ist der Aspekt der sozialen Selbsthilfe. Selbsthilfe betrifft nicht nur die chronischen Erkrankungen, die psychischen und vor allem die Suchterkrankung. Da kommt das ja ursprünglich mal her. Ne? Ja. Da ist es ja auch nachweislich extremst wichtig. Also das hat man ja auch gemerkt. Aber die soziale Selbsthilfe wird vielleicht auch immer wichtiger. Ne? Das heißt, der Bürger muss sein Interesse ja artikulieren und er kann natürlich nicht einzeln permanent vorsprechen. Das heißt, wir bündeln sie. Sind das vielleicht auch Visionen schon für Selbsthilfezentren, die man künftig neu und weiter gefasst denken sollte?
Ja, also ich hab immer gedacht, die Selbsthilfe müsste eigentlich ein Ort sein, wo man Demokratie lernt.
Sehr schön.
Ne? Also wo man lernt, was denn eigentlich die Basis unseres Zusammenlebens ist. Und wir haben aktuell Tendenzen, wo man merkt, die Bürger verabschieden sich von diesem Gedanken des demokratischen Zusammenlebens. Mhm. Weil es ihnen so schwierig erscheint, weil es ihnen auch als schwierig vorgestellt wird. Ne? Da gibt es ja inzwischen Vertreter auch in der Parteienlandschaft, die sagen, das ist so ein System, das ist viel zu hinderlich, das ist viel zu schwerfällig. Ne? Mhm. Es wäre viel besser, wenn wir wieder so Entscheider hätten. Ne? Mhm. So, die verantwortlich, ja, genau. Verantwortlich entscheiden.
Genau, ja.
Ne? Und insbesondere wissen wir aus der Vergangenheit, dass in Krisensituationen das immer so war. Ne? Also ja, ja. Wenn es der Gesellschaft und den Menschen einigermaßen gut ging und wir nicht so gravierende Krisen hatten wie jetzt, dann war das okay, ne? Dass man länger diskutiert hat und dann zur Entscheidung kam. Inzwischen ist es so, dass viele Menschen meinen, na, das dauerte alles viel zu lange. Ne? Und diese ständige Diskutiererei. Und da muss einer jetzt mal auf den Tisch hauen, ne? Und sagen, wir machen das jetzt so.
Ja, genau. Ne? Genau.
So. Und ich vermute, dass viele unzufrieden wären und dass dann das in unserer Gesellschaft die Situation dann doch nicht durchgeht.
Nur kurz, in einer Notsituation.
Ja, das könnte sein. Ne? Aber also da, ich meine, das ist ja auch die Hoffnung, ne? Dass viele Menschen dann doch nicht damit zufrieden sind und sagen, nee, wir müssen doch miteinander diskutieren.
Ich meine, wenn so bei Corona war das ja so, indem man gesagt hat, war ja legitim, ne? Seuchenrecht bricht Grundgesetz. Ja. Das sagte mir auch ein Jurist, das ist so. Also wenn eine Notlage festgestellt wird, in dem Sinne pandemisch, kann man jetzt drüber diskutieren, dann darf die Politik, und deswegen war das ja möglich, stellen Sie mal vor, ein Bundeskanzler kann ja sonst nicht einfach sagen, also ihr dürft jetzt nur noch 3 Leute treffen, Silvester fällt aus und um 22 Uhr müsst ihr zu Hause sein. Da würde man sagen, hallo.
Stimmt.
Also da war ja auch eine Notlage und dann hat man das autoritäre Regime, sage ich jetzt mal, aber natürlich nur in der Notlage. Also das heißt, Selbsthilfe ist auch wichtig für die Demokratie.
Ja, darf ich dir mitnehmen? Natürlich.
Ja.
Aber absolut.
Und vielleicht ist das auch in Zukunft, sollten wir auch da dieses Feld mehr bespielen.
Ja, ich glaube, hier ist ja zumindest schon mal ein Ort. Mhm. Ne? So, in der Stadt, mitten in der Stadt. Also das heißt, also der Zugang ist schon mal relativ einfach. Ne? Also wäre schwieriger, wenn es irgendwo im Land Brandenburg im Wald wäre.
Ja.
So, also der Zugang ist da. Ja. Und ich glaube, dass den Einzelnen, die brauchen Unterstützung, um wahrzunehmen, dass dieser Ort da ist und dass man hier die Möglichkeit hat, seine Meinung zu artikulieren. Egal welche, also ohne Wertung. Ne?
Ja, ja, klar.
Also es ist, glaube ich, ganz wichtig geworden, und das haben ja inzwischen auch die eine oder andere Politiker gemerkt, dass man nicht von vornherein jetzt anderen seine Meinung aufoktroyiert, also ich meine jetzt nicht autoritär, sondern sie einfach überredet, ne? Und sagt, naja, deine Meinung ist jetzt nicht so viel wert wie meine Meinung, sondern dass hier die Möglichkeit besteht, viele Meinungen zu äußern, außer sie sind natürlich nicht gesetzeskonform. Also da wird's ganz schwierig werden. Da muss man dann aufpassen.
Aber den Rahmen sollte man weit fassen. Ja. Ja, man kann ja sagen, alles, was extrem ist, das kann man ja definieren, religiös, politisch, wie auch immer.
Genau.
Aber man sollte sonst erstmal die Meinung, weil das schafft ja nur Frustration.
Genau, genau. Also ich glaube auch, dass viele Menschen es brauchen, gehört zu werden.
Ja.
Ne? So, und gut, ich bin von meiner Profession her Sozialarbeiter, also das gehörte zu meinem Handwerk.
Ja,
ne? Menschen anzuhören, zu schauen, wo stehen sie, wie denken sie, welche Möglichkeiten gibt es, dass sie ein zufriedeneres Leben erreichen. So. Und dass sie auch ihre Gedanken sortiert kriegen. Also das ist das Fatale im Internet, diese Blasenbildung. Ne? Also ich lebe nur noch auf Webseiten oder ich bin nur noch in Chatrooms von Gleichgesinnten.
Ne? So, ja, genau, und in der Blase, nicht?
Genau.
Ja, ja.
Und lasse mir das erzählen, was ich eh schon weiß und wo ich eh der Meinung bin. Ne?
Ja.
Und dann habe ich noch einen Freundeskreis, der genauso denkt wie ich. Und ich setze mich gar nicht mehr mit einer Meinung auseinander.
Ja.
Schade.
Sehr schade.
Ne? So, und Menschen zu helfen, das auszuhalten, dass andere anderer Meinung sind und sie ihnen zu helfen, dabei zu reflektieren. Ne?
Das macht ja Demokratie auch aus.
Ja.
Das war ja eigentlich der Charme der Demokratie.
Ja.
gerade auch im Kalten Krieg, ne, das diskutiert wurde im Bundestag. Eine Zeit lang hatten wir ja wirklich im Bundestag eine stromlinienförmige Meinung. Ne? Ja. Also das ist zwar einfach für die Regierenden, das ist mir schon klar, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Also, das heißt, wir müssen wieder die Debattenkultur fördern. Auch das vielleicht eine Aufgabe der sozialen Selbsthilfe.
Ja, genau. Und ich denke mir, wie man die Formate im Fernsehen dann oft auch findet, ne? Aber dass Menschen mit konträren Meinungen eingeladen werden.
Aber apropos Fernsehen, die Talkshows sind auch so einförmig gewesen. Also früher hat man die geguckt, weil es gab einen Unterhaltungscharakter. Ne? Da haute links gegen rechts aufeinander ein. Heute ist es doch oft so, die sind alle einer Meinung.
Korrekt. Ich finde auch, dass die Formate, es gibt ja jetzt Diskussionen, soll man die Formate verändern, kann man sie beibehalten. Ne? Es werden Formate auch verschwinden, weil inzwischen ist es so, dass nicht mehr richtig intensiv miteinander und ausführlich diskutiert wird, sondern wir werden nur, da prallen Meinungen aufeinander.
Statements werden ausgetauscht, nicht? Jeder sagt seins,
genau. Jeder sagt seins, da prallen Meinungen aufeinander. Ja. Dem Zuschauer wird dann überlassen, sich dann zu entscheiden oder wie auch immer, ne? Mhm. Sich das anzuhören. Mehr oder weniger läuft es auf Unterhaltung hinaus, ne? Aber nicht auf tatsächlich intensive Information, eine eingehende, tiefgehende Information, sodass man sich tatsächlich ein Bild machen kann von einem Thema, ne, um das es um ein aktuelles Thema, um das es dann geht. Und ich denke mir, das wäre eine Möglichkeit, die man hier hätte. Ne? Also hier Debatten zu führen, hier Menschen einzuladen zu aktuellen Themen, so aus dem psychosozialen Bereich, könnten aber auch andere sein, ne? So dass Menschen erstmal merken, aha, hier werd ich gehört. Ne? Genau. Und wenn man es dann auch noch in einer Art und Weise moderiert, wie man es ja auch von der Selbsthilfe kennt, mit versierten professionellen Moderatoren, die auch den Menschen zu ihrem Recht verhelfen und dafür sorgen, ne, das ist in der Selbsthilfegruppe ja auch so das Ziel, dass jeder auch ausreden kann, dass jeder seine Meinung äußern kann. Egal, wie die anderen das auch immer finden.
Richtig, das sollte man in der Politik mal einführen. Das ist auch auf Gang und Gäbe. Jeder sagt am Anfang, glaube ich, sein Statement oder wie es ihm geht. Und es darf auch keine Frage gestellt werden, nicht unterbrochen. Ne? Also so, jeder hat seinen Raum.
Genau, jeder hat seinen Raum. Und es wird nicht wertend abgewürgt. Ne? Oder es wird dann nicht wertend gesagt, na, deine Meinung gilt hier nichts. Ne? Sondern die Meinung des Gruppenleiters ist hier maßgeblich. Ja, genau. So, also das hier zu pflegen und in den Blick zu nehmen und dann, da besteht ja auch die Möglichkeit, die Politik einzuladen.
Ja, genau.
Der und mehr Politik,
einzubinden auch, ja.
Genau, hier ein Forum zu geben, Bürger anzuhören und selber vielleicht auch die Zwänge der Politik darzustellen, die es durchaus gibt. Hier eine Art Bürgerforum, ne? Die Möglichkeit zu geben, hier über viele Sachen sprechen zu können. Und da würde ich jetzt hier gar nicht so einengen. Ne? Und das ist ja auch wieder ein Weg, der Politik klarzumachen, was hier passiert. Ne? Und den Stellenwert hier einzuschätzen. Jetzt ist Sekis nur ein Punkt in dieser Stadt. Es war ein wichtiger Punkt und sollte ein wichtiger Punkt bleiben.
Wir sind auch in vielen Netzwerken. Es hat sich da noch ein Aktionsbündnis dann gegründet in der Zeit. Also ich denke auch, man kann das weiter fassen und andere Player und Träger damit mit reinnehmen ins Boot.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Jetzt muss man alles natürlich immer irgendwo finanzieren. Das war ja im Sommer der große Kampf. Also niemand hat gesagt, Sekis darf nicht bleiben. Aber ohne die Gelder hätten wir es alleine nicht wuppen können als kleiner Verein, der da ja als Träger dahinter steht. Die Selbsthilfe fördert sich in der Regel kommunal und bekommt dann eben noch Kassengelder. Und da liegt es an den Selbsthilfezentren zum Beispiel, wie viele Projekte sie machen, wie vielleicht fantasievoll sie sind, wie viele Arbeitskräfte sie haben oder wie viel Arbeit sie investieren. Sehen Sie künftig noch andere Möglichkeiten, wie man das Ganze finanziell besser absichern könnte?
Also in Berlin habe ich jetzt mitbekommen, in verschiedenen Informationsveranstaltungen, dass die Landesvereinigung Selbsthilfe organisiert hat. Also das ist die Vereinigung der Selbsthilfeorganisationen in Berlin. Die hatten das Thema Sponsoring, die hatten das Thema Förderung und jetzt im weitesten Sinne, wo kann ich denn überall Fördermittel beantragen? Und was Ihnen ist auch bekannt ist, ist Aktion Mensch. Das heißt, ich müsste Zeit investieren und Know-how ansammeln in Bezug auf Fördermöglichkeiten. Das ist, glaube ich, für die Zukunft wäre das auch vorsorgend. Ich habe mitbekommen im Rahmen dieser Veranstaltung eine Frau, die wirklich sich dieses Wissen erarbeitet hat, die nicht aus dem Bereich Buchhaltung oder weiß ich nicht, Finanzmanagement kam, die sich das alles so, Learning by Doing, die gesucht hat nach Stiftungen und so weiter, ja, und die tatsächlich es geschafft hat, mehrere 10.000 Euro zusammenzubekommen für die Unterstützung ihres Vereins. Das war ein Suchtberatungsverein.
Wunderbar.
So Suchthilfeverein, die dadurch einige Projekte finanzieren konnten.
Also Stiftungen, man sagt ja mal, da sind unheimlich viele Gelder, die keiner so richtig abholt, weil es keiner weiß. Wie sieht es eigentlich mit der europäischen Ebene aus, EU-Förderung?
Auch da gibt es Möglichkeiten, aber ich muss Ihnen ehrlicherweise sagen, ich bin da überfordert, ich weiß es nicht.
Das ist ein eigener Dschungel, ne? Da muss man erstmal durchblicken.
Genau, ich hab nur mitbekommen, dass es gerade dann, wenn es bei den Kassen schwierig wird, und wir kennen die Vorschriften, die haben sich verschärft bei der Kassenförderung, Selbsthilfe, insofern man jetzt sagt, Projekte werden nicht mehr gefördert, wenn sie regelmäßig angeboten werden. Ne? So, und die natürlich kann man darüber streiten, was ist denn wann regelmäßig? Ne? So, aber einige Kassen sehen das sehr eng. Da kann man dann schon im dritten Jahr, heißt es dann schon, dann machen sie ja jetzt das dritte Mal. Ne? So, und jetzt ist es regelmäßig. Ne?
Dann müssen soll
sie
es sehen. Ja pauschal gefördert werden, nur da reichen die Gelder ja nicht.
Genau, richtig. Bei der pauschale Förderung ist ausgereizt. Ne? Ja. Da werden ja auch alle Gelder meistens vollständig ausgegeben. Ja. Und wenn dann einer von den Geförderten mehr haben will, naja, dann muss ein anderer weniger kriegen.
Naja, das und, ist nicht zu vermitteln.
Nee, das kann man nicht vermitteln. Und das geht auch nicht, weil die Gelder ja nicht händisch, sondern nach bestimmten Kriterien ausgereicht werden. Ne? Von daher ist das schwierig und man muss bei bestimmten Vorhaben, wenn man sie beginnt, ne, wenn man ein neues Vorhaben im Kopf hat, dann muss man schon sich überlegen, wie lange würden wir das machen wollen, ne? Wenn es erfolgreich ist, man macht es einmal, sieht, das ist erfolgreich, das wird wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre was, ne? Wie Help FM, ne? Irgendwann weiß man, das können wir nicht wieder einstampfen, das wäre eine Katastrophe. Da muss man sich quasi schon dann beginnend überlegen, also im Moment habe ich noch eine Kassenförderung beispielsweise oder Aktion Mensch, aber alles begrenzt, was mache ich danach? Ne? Kann ich pauschale Fördermittel umschichten oder muss ich mich um andere Fördermöglichkeiten kümmern?
Ja.
Parallel. Ne? Also man merkt, ne? Also man muss Marketing machen, man muss für die eigene Finanzierung sorgen und so weiter. Und das ist die Krux immer in der sozialen Arbeit. Ne? Das war zum Glück nicht mein Problem bei der AOK, aber in allen anderen Projekten hat man diese Probleme. Ne? Also Sozialarbeiter ist gleichzeitig Geldbeschaffer. Der muss im Grunde für sein eigenes Gehalt sorgen. Ne? Katastrophe, aber so ist das hier in Deutschland organisiert.
Absolut. Und wie gesagt, die Zeiten werden wahrscheinlich nicht besser erstmal, was gerade die finanzielle Situation angeht. Ja. Befürchten Sie da auch, dass es zu Schließungen kommen würde? Wenn man jetzt mal auf, sagen wir mal, Berlin und Brandenburg schaut, ist ja auch so ihr Habitat gewesen, wo Sie gefördert haben. Kann da mal die Politik sagen, weiß ich, Charlottenburg-Wilmersdorf legen wir zusammen und Potsdam und Potsdam-Mittelmark oder sowas? Ist sowas denkbar?
Diese Überlegung gab es schon in den 90ern. Mhm. Ich kann mich daran erinnern.
Nicht alt, ist alles schon alt, ne?
Ja, das ist, da hat man, also wir haben ja einen Landkreis im Land Brandenburg, da gibt es 3 Kontaktstellen. Mhm. Ne? Also ich glaube Fürstenwalde, Frankfurt-Oder und Beeskow. Mhm. Und da ging es dann darum, können wir uns das überhaupt als Landkreis leisten?
Ja, also das heißt, da in die Richtung wird es sicherlich da Überlegungen geben, ne? Und dass man muss beweglich sein und immer wieder nach Fördermöglichkeiten schauen.
Also Potsdam und Umkreis glaube ich eher, also halte ich eher für unwahrscheinlich, aber...
Weil Potsdam ja auch eine kreisfreie Stadt ist, aber man könnte natürlich, ich denke, Überlegungen wird es geben und wer weiß, was da noch alles kommt. Vielleicht eben auch das Zusammenlegen durch eine Gebietsreform und dann wiederum würde die Selbsthilfelandschaft anders gefördert werden. Ja, Danke auch für den Ausblick in die soziale Selbsthilfe. Ich glaube, das sollte man auf den Blick haben. Es geht nicht nur um diese gesundheitsbezogene Selbsthilfe oder um die psychische, sondern eben vor allen Dingen sollten wir auch gucken, was kann man in die Gesellschaft hineinwirken. Und da kann Selbsthilfe auch, ist auch meine Einschätzung, sehr, sehr viel für tun. Schauen wir noch mal kurz vielleicht nach vorne. Ich weiß, Sie waren immer damals jemand, der sehr offen war für die Digitalisierung. Mhm. HelpFM ist irgendwo auch ein Projekt der Digitalisierung, weil wir ja von Anfang an im Internet waren. Aber das ganz große Ding heutzutage ist eigentlich die KI, die künstliche Intelligenz. Was erwarten Sie da? Werden da vielleicht Arbeitsplätze eingespart oder was? Wie können wir uns die Welt von morgen vorstellen?
Na, ich hoffe nicht. Ne? Also ich hoffe nicht, dass, beziehungsweise, warum soll man nicht hoffen, dass hier und da Arbeitsplätze eingespart werden, wenn da sowieso die Mitarbeiter fehlen? Ne? So, in der Selbsthilfe oder in der sozialen Arbeit kann ich mir das erstmal nicht vorstellen.
Die bleiben also, auch sehr menschenbezogen, ne?
Ja, weil das nicht anders gehen wird. Ja. Also Menschen wollen mit Menschen reden über persönliche Probleme. Fachinformationen, das merkt man schon, natürlich, klar. Warum soll ich, wenn ich jetzt sofort etwas wissen will, über beispielsweise über eine bestimmte chronische Erkrankung. Ne? Der Arzt hat mich grundinformiert. Ich habe nur mit einem halben Ohr zugehört, weil das andere halbe Ohr war mit Ängsten beschäftigt, ne? die Informationen des Arztes bei mir auslösen. Beispielsweise, wenn ich von einer akuten Krebserkrankung jetzt mal erfahre oder wenn ich einen Vortrag höre über Diabetes, eine sehr komplizierte Erkrankung, fand ich immer bei Vorträgen. Ich habe meistens nur die Hälfte verstanden. Dann wäre es natürlich toll, wenn ich per KI nochmal eine einfachere Version der medizinischen Begrifflichkeiten bekommen könnte. Ne?
Ja.
Wozu der Arzt gar keine Zeit hat. Ne? Verständlicherweise. Es gibt ja immer weniger. Ne? Auch da in dem Bereich an Fachkräften. Also insofern wäre das hilfreich. Aber wenn ich über meine Ängste reden möchte, ne? Also was löst das jetzt bei mir aus? Oder über Konflikte in meiner Familie, ne? So, oder Konflikte mit meinem Arbeitgeber, ne? Die ja auch Ängste auslösen können. Ne? Was heißt das für meine Arbeitsproduktivität, wenn ich jetzt chronisch krank bin und so weiter? Da denke ich mir, sucht man immer noch einen persönlichen Kontakt. Also das kann ich mir noch nicht vorstellen, dass der Mensch dann so reagiert, dass er sagt, also dann unterhalte ich mich mit einer Maschine. Diese Ansätze gibt es, ich weiß.
Ne? Ja, gibt es ja auch schon.
Aber da glaube ich immer noch, dass da im Internet nach Gesprächspartnern gesucht wird. Also vielleicht nicht vor Ort, ne? So direkt. Vielleicht ist da die Hemmschwelle dann oder wird die größer.
Ne, den Wandel haben wir ja schon öfter besprochen, dass diese klassische Selbsthilfegruppe, die man so auch kennt aus dem Film, möglicherweise weniger wird, aber trotzdem das Bedürfnis, denke ich, sich auszutauschen bleibt, dann eben heutzutage über Videokonferenz oder Chat oder so.
Richtig, genau.
Vermutlich.
Genau.
Aber man muss auch da die neuen Wege gehen und gerade die jüngeren Zielgruppen sind natürlich nur noch digital zu erreichen. Ne? Ja. Also eigentlich über Apps auf dem Handy und dergleichen mehr.
Ja. Genau. Also ich würde da auf jeden Fall einen Blick hinwerfen, wie KI sinnvoll eingesetzt werden könnte. Ne? Vielleicht kann man dazu sogar eine kleine Arbeitsgruppe ins Leben rufen, wer weiß. Ne? Also hier bei SEKIS, da kommen viele Leute gehen aus und ein. Ne? Und vielleicht haben da auch Leute aufgrund ihrer beruflichen Vorerfahrung Interesse. Ne, so sich damit zu beschäftigen. Oder junge Leute, ne, die noch im Berufsleben stehen, die da Interesse haben, sich damit mal auseinanderzusetzen mit anderen. Also durchaus ein spannendes Thema, finde ich.
In jedem Fall. Also da, wo es sinnvoll ist. Und wie gesagt, die Entwicklung ist auch nicht aufzuhalten. Die kommt sowieso.
Genau. Und die Frage wäre ja auch, welche Forderungen sich dann wieder für die Politik daraus ergeben.
Genau.
Also jeder ärgert sich ja darüber, dass wenn das Internet mal nicht funktioniert. Ne? Also ich meine, das ist ja mittlerweile eine Katastrophe. Ne? Ob man jetzt Google Map benutzt oder einen Browser und irgendwas sucht. Ne? So, und dann wird das Internet auf einmal sehr langsam oder fällt gar aus.
Ja, in Deutschland passiert das leider, wenn Sie unterwegs sind.
Ja, und da ergeben sich Forderungen, ne? an die Politik, da für eine anständige Versorgung zu sorgen. Ne? So, und so weiter.
Auch ein Akt der Selbsthilfe.
Auch ein Akt der Selbsthilfe.
Digitalisierung als Grundbedürfnis.
Richtig.
Herr Frühnhofer, vielen Dank für dieses amüsante Gespräch, aber das auch sehr fundierte und inhaltsreiche. Danke, dass Sie bei uns waren in Ihrem wohlverdienten Ruhestand. Aber ich weiß, Sie sind der Selbsthilfe auf verschiedene Weise weiterhin verbunden, haben uns auch aus dem Hintergrund begleitet bei unserem Kampf um die Sicherung des Zentrums. Nochmal vielen Dank für die jahrelange Partnerschaft. Und das war unsere Sendung. Diesmal haben wir auch ein bisschen zumindest unser 10-jähriges Jubiläum gewürdigt und nochmal zurückgeblickt auf das Jahr 2013, aber auch nach vorne geblickt, Stichwort Digitalisierung und KI, und mal abgeklopft, wo ist die Selbsthilfe bedroht, aber wo hat sie auch Chancen? Und ich denke, die Chancen überwiegen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war übrigens die letzte Sendung in diesem Jahr und deshalb dürfen wir auch sagen, kommt gut rein in die Feiertage, genießt und entspannt euch über Weihnachten und schon mal einen guten Rutsch. Wir hören uns in jedem Fall 2024, und zwar am 4. Januar wird es die nächste Folge geben, denn Help FM geht auch im 11. Jahr weiter. Bis dahin, macht's gut, tschüss.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.